Wenn heute die Fischer in See stechen, müssen sie immer weiter hinausfahren. Es dauert lange, bis sie ihre Fanggründe erreichen. Und viele kommen mit leeren Netzen nach Hause. Die Bestände schrumpfen, weil die Fische schneller gefangen werden, als sie sich vermehren können. Wenn das so weitergeht, werden die Fischgründe unwiederbringlich zerstört. Kein Fischer kann das wollen. Eine Einigung ist, so scheint es, unmöglich. Niemand will den eigenen Fang begrenzen, solange die anderen nicht dasselbe tun. Um sich zu einigen, fehlt es den Fischern an Vertrauen. In vielen Situationen müssen wir uns entscheiden. Wollen wir mit unserem Gegenüber zusammenarbeiten? Oder suchen wir unseren eigenen Vorteil unter Umständen auf Kosten des anderen? Vor 60 Jahren entwickelten ein ungarischer Mathematiker und ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, John von Neumann und Oskar Morgenstern, eine Methode, um solche Entscheidungen in ökonomische Analysen einzubeziehen. Ihre Analyse »Die Theorie der Spiele und des wirtschaftlichen Verhaltens« wurde zu einem der einflussreichsten Bücher des letzten Jahrhunderts. 6-mal wurden Spieltheoretiker mit einem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt, zum letzten Mal 2012. Psychologie, Politikwissenschaften, Biologie. Kaum eine akademische Disziplin kommt heute mehr ohne Spieltheorie aus. Die Stärke der Spieltheorie besteht darin, dass sie Entscheidungsprobleme formalisieren kann. Die möglichen Handlungen und deren Folgen übersetzt sie in Strategien und Auszahlungen, die in Tabellen dargestellt werden. Neumann und Morgenstern wollten Methoden für die Sozialwissenschaften entwickeln, die ähnlich exakt sein würden wie die der Physik oder Chemie. Aber selbst unter Spieltheoretikern war immer umstritten, wie viel ihre Modelle über wirkliche Konflikte aussagen. Kann die Theorie ein komplexes Problem wie zum Beispiel Überfischung erklären? Lassen sich soziale Fragen überhaupt spieltheoretisch formulieren? Wenn vernunftbegabte Konkurrenten aufeinandertreffen, werden sie versuchen, einander zu durchschauen. Spieltheorie sucht nach der besten Vorgehensweise in dieser Situation. Sie versucht sozusagen, unberechenbare Gegner berechenbar zu machen. Aber die Entscheidungen dieser Gegner sind eben nicht festgelegt, betont Manfred Holler, Volkswirt an der Universität Hamburg.
Die Situationen zeichnen sich dadurch aus, dass die Ergebnisse nicht von einem Entscheider bestimmt werden, sondern immer von mehreren Entscheidern. Wenn Sie ein Schachspiel machen, dann hängt das Ergebnis Ihrer Züge nicht nur davon ab, was Sie vorhaben, was Sie wählen wollen, sondern auch, was der Gegenspieler macht. Ob meine Strategie gut ist, hängt davon ab, was der andere wählt. Aber selbst das zu erkennen, ist nicht immer einfach. Ich meine, ich unterrichte wahrscheinlich seit 20 Jahren also Spieltheorie, und wenn ich nachher also die Prüfungen anschaue, dann sehe ich, dass selbst Leute, die ein Vierteljahr, ein halbes Jahr Spieltheorie machen, sich ganz leicht verrechnen, die Situation falsch einschätzen, das Modell nicht anwenden können. Und dann frage ich mich, warum soll man das von einem Entscheider erwarten, der mit Spieltheorie nichts zu tun hat? Fehler können wir alle machen. Das bedeutet aber nicht, dass das Modell falsch ist. Ne?
Erfolgreich war die Spieltheorie nicht nur in der Wissenschaft. Sie prägt auch unser alltägliches Bewusstsein. Ihre populäre Wirkung entfaltet die Spieltheorie durch Szenarien, mit denen die Wissenschaftler ihre Modelle illustrieren. Zum Beispiel das sogenannte Gefangenendilemma.
Zwei Verdächtige werden verhaftet und in getrennte Zellen gesperrt. Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass die beiden ein Verbrechen begangen haben, hat aber nicht genug Beweise für eine Verurteilung vor Gericht. Er macht also den beiden Gefangenen klar, dass jeder von ihnen jeweils zwei Alternativen hat: das Verbrechen zu gestehen oder nicht zu gestehen. Falls beide leugnen, kommen sie mit einer geringen Strafe davon. Falls einer gesteht und der andere leugnet, erwartet den Geständigen als Kronzeuge ein mildes Urteil, während den anderen die volle Härte des Gesetzes trifft.
Offensichtlich wäre Schweigen für die beiden nun das Beste. Aber gleichzeitig gibt es die Verlockung, den Komplizen zu verraten. Das Dilemma besteht nun darin, dass sie sich weder verständigen noch einigen können. Seit seiner Definition im Jahr 1950 wurde dieses Gefangenendilemma für beinahe jeden denkbaren Konflikt bemüht. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn Anreize zum Trittbrettfahrerverhalten bestehen. Dann können die Akteure das Vertrauen der anderen ausbeuten und davon profitieren. Genauso lange, bis die anderen dasselbe tun. Erklärt Eckart Arnold, Philosoph und Experte für Modellierung.
Also das Gefangenendilemma kann Dilemmasituationen abbilden, wo zwei Menschen einen Vorteil davon hätten, wenn sie kooperativ und vertrauensvoll zusammenarbeiten würden, wo aber jeder Einzelne einen noch größeren Vorteil hat, einen persönlichen Vorteil, wenn er den anderen übers Ohr haut. Und das ist eine Dilemmasituation insofern, als jeder versuchen wird, den anderen übers Ohr zu hauen, aber wenn sie es beide versuchen, den anderen übers Ohr zu hauen, stehen sie am Ende schlechter da, als wenn sie beide zusammengearbeitet hätten.
Die Gefangenen müssen sich entscheiden. Vertrauen sie dem anderen oder nicht? Wie sich konkrete Personen verhalten werden, darüber sagt dieses Modell nichts aus. Aber die Spieltheorie kann zeigen, dass es einen Zustand gibt, in dem niemand einen Vorteil davon hat, von der einmal gewählten Strategie abzuweichen. Solche Gleichgewichtspunkte werden, nach dem amerikanischen Mathematiker John Forbes Nash, als Nash-Gleichgewichte bezeichnet. Stabile Zustände, obwohl die Interessen der Spieler unvereinbar sind. Unter der Bedingung, dass die Spieler rational sind, gibt es im Gefangenendilemma nur einen solchen Punkt, den gegenseitigen Verrat. Denn der Begriff von Rationalität bewegt sich in engen Grenzen. Vernünftig sein heißt opportunistisch handeln, jede Gelegenheit ausnutzen und den größtmöglichen Nutzen anstreben. Von Anfang an rief das Widerspruch hervor. Viele Kritiker wenden ein, dass die Modelle nicht realistisch sind. Andere finden sie moralisch falsch. Zum Beispiel der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann.
Die Erklärung der Durchsetzungsrationalität, für die der Name Homo economicus steht, zum Inbegriff der praktischen Vernunft, dessen, was wir dem Gütestempel rational, richtig, vernünftig aufdrücken können. Das ist der erste und hauptsächliche mikroökonomische Sündenfall. Es kommt nur darauf an, dass man seine vorbestimmten Interessen durchsetzt. Und das gilt als Inbegriff von Vernunft. Indem nämlich dann nur noch andere in ihren Wirkungseigenschaften definitionsgemäß zählen, das heißt in ihren Fähigkeiten, mir nützlich zu sein oder mir Schaden zuzufügen.
Natürlich muss es den Menschen auf dieser Grundlage schwerfallen, überhaupt zusammenzuarbeiten, sich zu einigen, soziale Regeln zu entwickeln. Deshalb kreist ein Gutteil der spieltheoretischen Debatte um die Frage, wie rationale Egoisten überhaupt kooperieren können. Der amerikanische Biologe Garrett Hardin gab darauf eine zutiefst pessimistische Antwort. Sie können es nicht. Der ökologisch engagierte Wissenschaftler benutzte das Gefangenendilemma, um Probleme wie die Überfischung der Meere zu beschreiben. In seinem berühmten Aufsatz »Die Tragödie der Allmende« aus dem Jahr 1968 erklärt Garrett Hardin das angebliche Dilemma am Beispiel einer gemeinsam verwalteten Kuhweide.
Der rationale Viehhalter kommt zu dem Schluss, dass es das einzig Vernünftige für ihn ist, seiner Herde ein weiteres Tier hinzuzufügen. Und noch eines und dann noch eines. Aber zu eben diesem Schluss kommt jeder einzelne der Hirten, die sich das Gemeingut teilen. Dies ist die Tragödie. Jeder ist in einem System gefangen, das ihn zwingt, seine eigene Herde immer weiter zu vergrößern.
In ihrem kurzsichtigen Egoismus erkennen die Viehhalter laut Hardin nicht, dass sie die Allmende, also die gemeinsame Weide, zugrunde richten und sich letztlich selbst schaden. Das Trittbrettfahrerverhalten entspricht dem gegenseitigen Verrat im Gefangenendilemma. Hardin sah diese fatale Dynamik überall am Werk. Mit strenger, spieltheoretischer Logik bewies er, dass Gemeingüter langfristig untergehen müssen. Oder doch nicht? Vielleicht interessiert uns das Schicksal der anderen doch mehr als angenommen.
Überraschenderweise gibt es eine einzige Eigenschaft, mit der relativ erfolgreiche von relativ erfolglosen Teilnehmern unterschieden werden können. Diese Eigenschaft besteht darin, freundlich zu sein.
So beschrieb Robert Axelrod Tit for Tat. Eine Strategie im wiederholten Gefangenendilemma. Frei übersetzt bedeutet dieser Ausdruck, wie du mir, so ich dir. Wie Hardin versuchte Axelrod mit Hilfe des Gefangenendilemmas das Rätsel zu lösen, wie Egoisten zusammenarbeiten können. Zu diesem Zweck ließ Axelrod Computerprogramme mit verschiedenen Strategien gegeneinander antreten. Diese Programme konnten mit ihren Konkurrenten zusammenarbeiten oder sie verraten. Überraschenderweise setzte sich dabei eine Strategie durch, die auf den ersten Blick gar nicht konkurrenzorientiert wirkt. Tit for Tat kooperiert, solange der andere dasselbe tut. Auf Verrat reagiert das Programm allerdings unnachgiebig mit Vergeltung. So wies Robert Axelrod nach, dass sich kooperatives Vorgehen auszahlen kann und damit im neoklassischen Sinne rational ist. Den Philosophen Eckhart Arnold, der sich auch mit Computersimulationen beschäftigt, beeindruckt dieses Ergebnis allerdings nicht besonders.
Ja, also es gibt schon her, dass Freundlichkeit sich auszahlen kann. Aber was das Setting nicht mehr hergibt, sind alle weiteren Schlussfolgerungen, die Axelrod gezogen hat. Wie zum Beispiel, dass Tit for Tat gerade eine besonders gute Strategie ist. Es ist eine gute Strategie, aber es gibt noch viele andere. Das heißt, das, was man aus diesem theoretischen Setting herausholen kann, ist eigentlich nur ein sehr diffuser Befund. Ein Befund, der lautet, es kann sein, es kann aber auch nicht sein.
Während Garrett Hardin mit dem wiederholten Gefangenendilemma nachzuweisen versuchte, dass Zusammenarbeit langfristig unmöglich ist, benutzte Robert Axelrod dasselbe Modell, um das Gegenteil zu zeigen. Der Biologe Hardin sah pessimistisch den ökologischen Untergang voraus. Der Politikwissenschaftler Axelrod glaubte an die Möglichkeit der Verständigung. Ihre jeweilige Überinterpretation ist ein Beispiel für das, was die Ökonomin Elinor Öström den metaphorischen Gebrauch von Modellen nannte. Auch sie war fasziniert vom Gefangenendilemma. Mit Hardins schematischer Anwendung konnte sie allerdings wenig anfangen. In einem Vortrag an der Universität Stockholm erklärte sie:
His analogy was a pasture. And he imagined a group of pastoralists harvesting.
Seine Analogie war eine Viehweide. Und er stellte sich das so vor, dass jeder Viehhalter umso mehr herausholen würde, desto mehr Tiere er auf die Weide stellt. Aber wenn wir zu viele Kühe haben, ruinieren wir die Wiese. Die Tragödie der Allmende war eine mächtige Allegorie. Und sie trifft zum Teil für Systeme zu, wenn die Menschen freien Zugang haben. Aber es gibt viele, viele Arten, wie man Institutionen organisieren kann, die es den Menschen ermöglichen, die Allmende gemeinsam und auch langfristig auf nachhaltige Art und Weise zu nutzen.
Als Psychologen in den 60er Jahren begannen, die Modelle der Spieltheorie in Laborexperimenten zu testen, stellte sich schnell heraus, dass die Versuchspersonen sich für die optimalen Kalküle nicht besonders interessierten. Der Spieltheoretiker Manfred Toller erklärt das an einem kleinen, sehr einfachen Spiel.
Da gibt es das berühmte Ultimatumspiel. Dabei geht es darum, also wenn Sie jetzt mir 100 Euro geben würden und wir müssten uns darauf einigen, wie wir die aufteilen, wir wären uns einig, dann würden wir das Geld bekommen. Die Schwierigkeit aber ist, dass Sie mich zum Vorschlagenden ernennen und ich müsste jetzt vorschlagen, ja, eine Aufteilung von diesen 100 Euro. Ne? Ja, das könnte ja mal versuchen, zum Beispiel 80-20, ne? Wenn meine Gegenspielerin jetzt Nein sagt, dann bekommen wir nichts. Und wenn sie Ja sagt, bekommen sie 20 Euro. Ich würde jetzt sagen, 80-20 wäre okay, aber in den meisten Fällen, es kommen viele Fälle vor, wo der Mitspieler, Gegenspieler dann sagt, nee, 20 sind mir zu wenig.
Der Homo economicus lässt sich in diesem Laborexperiment selten blicken. Er kennt keinen Neid und kein Unrechtsempfinden, nur den Wunsch nach möglichst viel Geld. Deshalb würde er so wenig wie möglich anbieten und jedes Angebot annehmen. In Wirklichkeit bieten die Teilnehmer, je nach Setting, zwischen einem Drittel und der Hälfte an und lehnen niedrigere Beträge ab.
Also das ist nicht irrational. Es ist nur irrational, wenn ich das Geld allein als Maßstab hernehme. Das tun aber die Menschen nicht. Aber machen Sie das Experiment mal, versuchen Sie also statt 100 Euro vielleicht 100.000 Euro reinzubringen. Ne? Dann werden kleinere Beträge realisiert. Also wenn ich Ihnen von 100.000 2.000 gebe, würden Sie es annehmen? Bei 100 würden Sie vielleicht 2 Euro, würde ich vermuten, ablehnen. Sie würden sagen, ach, dieser Holler, ne, mit seinen 2 Euro, und das ist doch eine Gemeinheit, was er macht und so.
Solche Ergebnisse führten dazu, dass sich die Spieltheorie zur Verhaltensökonomik weiterentwickelte, erklärt der bekannte Verhaltensökonom Armin Falk von der Universität Bonn.
Es war ja nicht so, dass man am Anfang gesagt hat, wir wollen mal gucken, ob das Homo economicus-Modell richtig ist. Es war ja anders. Die Spieltheorie hat theoretische Prognosen gemacht. Und weil sie eben sehr konkret die Entscheidungen auch beschreiben kann, also welche Anreize gelten hier, was ist genau das prognostizierte Gleichgewicht, gegeben die Strategien, gegeben die Informationen, die die Akteure haben und so weiter, konnte man sagen, okay, wenn sie jetzt rational sind und wenn wir eben diese Annahmen im Laborkontext implementiert haben, dann sollte im Gleichgewicht Folgendes passieren. Und dann hat man eben festgestellt, Moment mal, die Leute machen ja was anderes.
Verhaltensökonomen untersuchen, wie Menschen sich tatsächlich verhalten. Statt auf Modellannahmen setzen sie auf die empirische Forschung, auf Laborexperimente und Daten aus dem Feld.
Also die Verhaltensökonomik hat sich zum Ziel gesetzt, die Natur der menschlichen Motivation zu erforschen. Ausgehend so von dem Standardparadigma der Ökonomen, die also in der Regel unterstellt, dass Menschen perfekt rational sind, und auch was die Motivation angeht, eine relativ beschränkte Vorstellung hat, also vor allem Eigennutz spielt da eine wichtige Rolle, hat die Verhaltensökonomik eben in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt, dass Menschen systematisch nicht rational sind, dass sie Fehler machen. Und der zweite große Aspekt ist die Erweiterung um, man hat das früher Anomalien genannt, Anomalien halt im Selbstverständnis der orthodoxen Ökonomik, dass Motive eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Fairness oder Vertrauen. Ganz wichtig, positive Reziprozität oder auch negative Reziprozität, also die Bereitschaft, Geld aufzuwenden, um jemanden zu belohnen, der nett und freundlich war zu mir oder kooperativ, oder auch jemanden zu bestrafen, der unkooperativ war.
Die Verhaltensökonomik zielt auf praktische Anwendung. Der Wirtschaftsethiker Bernd Irlenbusch von der Kölner Forschungsgruppe Design and Behavior beispielsweise sucht nach der optimalen Bezahlung in Unternehmen. Er gibt ein Beispiel für ein typisches verhaltensökonomisches Problem.
Wenn man mehr geschafft hat als die anderen Kollegen, dann bekommt man zum Beispiel einen Bonus. Diese Anreizsysteme werden häufig eingesetzt. Das Wichtige ist, dass es auf den relativen Vergleich ankommt, ja, dass der andere weniger Output hat als man selbst. Da findet man in Laboruntersuchungen sehr deutlich, dass um die relative Position zu verbessern, die Mitarbeiter zu Methoden greifen, die nicht nur die eigene Leistung steigern, sondern, wenn es möglich ist, auch die Leistung des Kollegen zu reduzieren. Sie scheuen sich davor, den Kollegen zu helfen, weil die Kollegen dann einen relativen Vorteil davon hätten und das würde ihren eigenen Bonus unsicherer machen.
Solche Ergebnisse sind für Unternehmer natürlich hochinteressant, die ihrerseits nach der optimalen Mischung aus Konkurrenz und Kooperation suchen. Deshalb ist die Verhaltensökonomik als Unternehmens- und Politikberatung gerade äußerst erfolgreich. Die englische und die amerikanische Regierung beschäftigen sogar feste Beraterstäbe mit Verhaltensökonomen. Ernst Fehr beispielsweise, Mitautor von Armin Falk und unter Ökonomen als möglicher nächster Nobelpreisträger gehandelt, betreibt neben seiner wissenschaftlichen Forschung eine Beratungsfirma. In deren Werbung heißt es:
Der Behavioral Economics Ansatz, BER, geschütztes Markenzeichen, beruht auf dem empirischen Wissen über die menschliche Tendenz zu fehlerhaften Entscheidungen und erlaubt den systematischen Einsatz dieses Wissens für die Wirtschaftsberatung. Die verhaltensökonomische Forschung hat beispielsweise nachgewiesen, dass viele Menschen kleine Erfolgswahrscheinlichkeiten überschätzen und große Erfolgswahrscheinlichkeiten unterschätzen. Änderungen in der Preispolitik eines Unternehmens bergen Chancen und Risiken, die durch die verzerrte Wahrnehmung von Wahrscheinlichkeiten getrübt werden.
Dass Verhaltensökonomen verbreitete Fehlleistungen der Menschen strategisch auszunutzen versuchen, empört den Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann.
Die traditionelle Sicht, die sagt, wir Menschen sind alle Hominis Oeconomici, Eigeninteressenmaximierer. Ist natürlich auch empirisch falsch. Aber was passiert heute? Die Verhaltensökonomik sagt, ja, die Menschen handeln nicht als Hominis Oeconomici und was folgt daraus? Machen wir ein Geschäft daraus.
Mit der Wirtschaftskrise hat sich Unzufriedenheit mit dem neoklassischen ökonomischen Mainstream verbreitet. Gerade die Verhaltensökonomik profitiert davon. Aber ihre prominenten Vertreter verstehen sich als Reformer, nicht als deren Überwinder. Sie wollen das Modell des Homo economicus ergänzen, nicht es abschaffen, betont Armin Falk.
Ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, ausgehend vom Homo economicus Modell, ausgehend von der Methodik, die die Wirtschaftswissenschaften uns zur Verfügung stellen, das Modell schrittweise zu erweitern, die wesentlichen, die fundamentalen, die zentralen Abweichungen oder systematischen Änderungen zu identifizieren. Das ist ganz stark eine empirische Frage auch. Also was man, glaube ich, nicht tun sollte, ist jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten. Es ist jetzt also nicht so, dass die Verhaltensökonomen sagen würden, alles, was jetzt die traditionelle Ökonomik an Instrumenten, an Werkzeugen und so weiter zur Verfügung stellt, sei Quatsch.
Wirtschaftswissenschaftler nennen die Verhaltensökonomik deshalb oft die Reparaturwerkstatt der Neoklassik. Praktisch bedeutet das, dass die Verhaltensökonomen die Optimierungsfunktionen, die den Homo economicus beschreiben, ergänzen. Durch die Vorliebe für Fairness etwa, durch Neid oder kognitive Fehlleistungen. Wirtschaftsethiker Bernd Irlenbusch.
Ja, das ist die große Herausforderung. Also wir müssen leider diese schöne, kohärente, spieltheoretische Modellierung dann ein bisschen aufgeben, wenn wir die Fairness mit hineinnehmen. Also Sie haben recht, es wird weiter optimiert. Allerdings optimieren die Agenten in den Modellen jetzt auch unter der Berücksichtigung des Nutzen anderer. Das heißt, das wird mit ins Optimierungskalkül mit hineingenommen.
Mit Experimenten wie dem Ultimatumspiel messen Verhaltensökonomen, auf wie viel Geld die Versuchspersonen verzichten, um so deren sogenannte Ungleichheitsaversion zu bestimmen. Dieser Wert wird dann in die Optimierungsfunktion eingerechnet, konkret von dem höchstmöglichen erreichbaren Betrag abgezogen. Ob solche erweiterten Modelle zu besseren Voraussagen führen, ist umstritten. Eckart Arnold hat seine Zweifel.
Also wenn es überhaupt Gesetze menschlichen Verhaltens gibt, ist das wahrscheinlich eine Vielzahl sehr lokaler Gesetze, die sich immer auf bestimmte Situationen beziehen. Und da sehe ich auch ein bisschen das Problem auch von so Ansätzen, die natürlich Modifikationen, auch Verfeinerungen, Verbesserungen sind, wie der Verhaltensökonomik, dass es immer noch diese Vorstellung gibt, es müsse so ein paar grundsätzliche Naturgesetze menschlichen Handelns geben. Ich kann das Risikoverhalten eines Menschen beim Roulette-Spielen oder Würfelspielen messen. Aber weiß ich, dass das dasselbe Risikoverhalten ist, das er auch dann hat, wenn er rausgeht und sich ein Auto oder eine Lebensversicherung kauft? Das weiß ich nicht.
Kaum ein Ökonom behauptet, dass Menschen in ihrem Alltag wirklich spieltheoretisch kalkulieren. Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil Optimierungsfunktionen schwer auszurechnen sind. Umstritten ist, ob das eine Rolle spielt. Erfolgreich ist ein Modell, wenn es Verhalten prognostizieren kann. Aber gelingt das? Hartmut Klimt, Professor für Philosophie und Ökonomik an der Frankfurter School of Finance and Management, erklärt, warum es wichtig ist, was in den Akteuren tatsächlich vorgeht.
Wenn man genau voraussagen will, was Individuen tun werden in der Zukunft, tut man gut daran, die wahren empirischen Gesetze, die ihr Verhalten verursachen, zu kennen. Das Problem mit Modellen, die nur äußerlich repräsentieren, was passiert, ist ja, dass man keinen Zugriff auf die eigentlichen Verhaltensursachen bekommt. Man kann eben nicht sagen, jemand hat im Kopf sowas wie diese Ungleichheitsaversion, wie sie in der repräsentierenden Funktion dargestellt wird. Man kann ja nur sagen, was hinterher in seinem Verhalten rauskommt. Das ist so, als ob er das im Kopf gehabt hätte. Für viele Bedingungen interessiert uns aber gerade, was er im Kopf gehabt hat.
Orientieren sich Menschen in ihrem Alltag wirklich an Wahrscheinlichkeitskalkülen und Optimierungsfunktionen? Haben sie feste, messbare, übertragbare Präferenzen? Das sind keine nebensächlichen Fragen. Denn wenn nicht bestimmt werden kann, warum ein Akteur in einer Situation handelt, wie er handelt, dann gibt es keine Möglichkeit vorherzusehen, ob er sich unter anderen Bedingungen ebenso verhalten wird. So erbt die aktuelle Verhaltensökonomik die ungelösten Probleme der Spieltheorie. Jahrhundertelang und überall in der Welt fanden Fischergemeinden Wege, das Gemeingut Meer nachhaltig zu bewirtschaften. Ihnen gelang es offenbar, Trittbrettfahrer in die Schranken zu weisen. Andernorts dagegen wurden gemeinsame Ressourcen übernutzt und zerstört. Wie und unter welchen Umständen können Egoisten zusammenarbeiten? Auch Elinor Öström war fasziniert vom Gefangenendilemma. Dennoch war sie davon überzeugt, dass Almenden nicht tragisch enden müssen.
If you become familiar with a lobster fishery in Maine or any of a wide variety of other sustainable resources.
Wenn man sich den Hummerfang in Maine in den USA anschaut oder irgendeine der vielen anderen nachhaltigen Ressourcen, dann stellt man fest, dass die Nutzer sich streiten, miteinander reden, diskutieren und dann Regeln finden. Und sie entwickeln Vertrauen zueinander. Aber die Annahme in dieser Theorie war, dass die Menschen nicht selbst in der Lage seien, Wege zu finden, um nicht ausgebeutet zu werden.
Elinor Öström erklärte das damit, dass die Nutzer unkooperatives Verhalten erkennen und bestrafen können. Unter Umständen besser als staatliche Behörden und Privatbesitzer. Mehr als solche allgemeinen Hinweise konnte aber auch sie nicht geben. Auf komplexe soziale Probleme bezogen, kommen spieltheoretische Modelle schnell an die Grenzen ihrer Aussagekraft. Ob Gemeingüter überleben, hängt auch davon ab, ob die Nutzer ihren Ertrag steigern müssen, wie langfristig sie planen können. Fragen, die über die Grenzen des Modells weit hinausgehen. Spieltheorie kennt soziale Phänomene nur, soweit sie in den Kalkülen der einzelnen Spieler auftauchen. Dazu kommt, diese Kalküle lassen sich nicht a priori feststellen. Das meint auch der Spieltheoretiker Hartmut Klimt.
Was man eben immer unterscheiden muss, sind die objektiven Auszahlungen, also das, was man beobachten kann, wie viel Geld jemand bekommt, und das, was eben möglicherweise in den Köpfen vorgeht. Was in den Köpfen vorgeht, ist was ganz anderes als das, was die Auszahlungen hergeben. So, und was kann man daraus lernen? Wie die Leute sich nämlich zu den Geldauszahlungen stellen, das zeigt ihre inneren normativen Überzeugungen. Und ihre Präferenzen bilden sich eben aufgrund solcher inneren normativen Überzeugungen. Wenn sie also diese Geldauszahlung nicht so wichtig finden, wie zum Beispiel die Sicherung des Gemeinwohls, ja, dann ergibt sich, dass das Gefangenendilemma sich in ein Versicherungsspiel verändert. Wichtig, also um das nochmal festzuhalten, ist genau dieser Unterschied. Und die Ökonomen sagen dann immer gerne, naja, der Einfachheit halber nehmen wir mal an, die Leute seien nur an Geld interessiert. Ja, das stimmt, das kann man machen. Aber dann muss man sich eben klar machen, dass diese vereinfachende Bedingung in den Fällen nicht unschuldig ist.
Ein bescheidenes Fazit. Was in einem Konflikt rational ist, was Menschen wollen und was sie können, das kommt darauf an. Was wirklich ein Gefangenendilemma ist und was nicht, entscheidet sich an den Menschen. Und diese Menschen geben sich ihre Spielregeln selbst.